Deutschlandfunk. Hintergrund.
Nicht bloß ein Schluck. Alkoholismus am Arbeitsplatz. Eine Sendung von Katharina Schröder.
Es gab zum Beispiel schlimme Tage, da wusste ich, da werde ich 2 bis 3 Flaschen trinken. Dann bin ich aber nicht auf Arbeit gegangen, sondern habe mich krank schreiben lassen. Und an Tagen, an denen ich getrunken habe und auf Arbeit gegangen bin, waren es schon was, eine Flasche Weißwein morgens, bevor ich los bin. Und dann bin ich auf Arbeit und um den Pegel zu halten, habe ich mittags dann 2 Piccolo-Flaschen Sekt getrunken.
Vlada Mettich ist 33 Jahre alt und passt überhaupt nicht in das Bild, das viele Menschen von Alkoholikern oder ehemaligen Alkoholikern im Kopf haben. Mettich wirkt extrem gepflegt. Lange schwarze Bluse zur schwarzen Hose, Haare beinahe jungenhaft kurz. In der U-Bahn würde Vlada Mettich zu den wenigen Menschen gehören, die wegen ihres freundlichen Lachens auffallen, aber nicht, weil der Alkohol erkennbare Spuren bei ihr hinterlassen hätte. Dabei ist Mettich erst seit etwas mehr als 1,5 Jahren trockene Alkoholikerin. 8 bis 10 Jahre lang war sie alkoholabhängig. Ganz genau kann sie das selbst nicht mehr sagen.
Also, das war ein schleichender Prozess. Also das geht ja nicht von heute auf morgen und man sagt sich, okay, ab jetzt bin ich abhängig. Mir wurde quasi in der Familie so die Strategie des Gebrauchs von Alkohol als, in Anführungsstrichen, Heilmittel vielleicht auch ein bisschen vorgelebt. Und es wurde auch, ja, nicht super viel in meiner Familie getrunken, aber schon, ja, häufig. Ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht richtig bin, hat auch mit Selbstzweifeln zu kämpfen, habe auch nicht in meinem beruflichen Werdegang und während meines Studiums auch nie das Gefühl gehabt, dass ich etwas mache, was mir wirklich liegt oder Freude bereitet. Und ich glaube, ich habe dann über das Feiern, über das Trinken, dann auch später alleine trinken, einfach versucht, diese Unzufriedenheit zu ertränken. Und es wurde dann immer mehr und immer mehr. Der Moment, an dem ich wusste, dass ich definitiv abhängig bin, war, als ich dann morgens aufgestanden bin und morgens schon was brauchte. Also, dass dieser Suchtdruck so groß war und dass ich tatsächlich nicht mal mehr ein Glas halten konnte, ohne dass es zittert.
So ging es ihr während der letzten 1,5 Jahre ihrer Sucht. Vlada Mettich arbeitete in dieser Zeit zuerst als Assistentin in einer Wirtschaftskanzlei und organisierte später Fotoshootings in einer Modelagentur. Anfangs trank sie hauptsächlich Weißwein, später dann auch Wodka oder Whisky. Ihre Kollegen merkten davon nichts, erzählt Mettich.
Ich habe nochmal Rücksprache gehalten und es ist nicht aufgefallen. Zum Beispiel in den Mittagspausen habe ich mir was zu essen geholt und habe dann noch 2 Piccolo-Flaschen Sekt gehabt und bin dann auf Toilette gegangen oder war im Gang wieder zurück zur Agentur und habe da die Flaschen geäxt und habe mich dann wieder hingesetzt und habe weitergearbeitet. Ja, ich war alkoholisiert auf Arbeit, aber ich war jetzt nicht irgendwie, ich habe mich noch normal verhalten, ja.
Etwa 5% der Arbeitnehmer in Deutschland sind nach Schätzungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen alkoholabhängig. Diese Zahl ist seit Jahren konstant. Wissenschaftler der Universität Hamburg berechnen alle 4 Jahre anhand von Krankenkassendaten, welche Kosten dadurch für die Allgemeinheit entstehen. Für Unfälle, die durch Alkohol passieren, für die Behandlung von Suchtkranken und für die Fehltage und Produktivitätsausfälle, die Alkoholkranke in ihrem Job verursachen. Von 2011 bis 2015 stiegen diese Kosten von 26,7 Milliarden Euro auf 39,9 Milliarden Euro. Die Zahl der suchtkranken Arbeitnehmer ist zwar in etwa konstant geblieben, die deutlich höhere Summe kommt aber dadurch zustande, dass die Kosten für Behandlungen und die Arbeitslöhne in diesem Zeitraum gestiegen sind.
Viele Alkoholkranke bleiben wie Vlada Mettich jahrelang unerkannt. Mettich achtete beispielsweise immer darauf, genügend Abstand zu ihren Kollegen zu halten, damit niemand ihre Fahne roch. Wäre sie damit aufgefallen, hätte ihr Arbeitgeber sofort handeln müssen.
Sie müssen was tun. Also Arbeitgeber muss sofort dafür sorgen, dass derjenige den Arbeitsplatz verlässt. Aus versicherungsrechtlichen Gründen kann ja immer irgendwas passieren. Dazu muss ich nicht nur auf dem Bau arbeiten, sondern auch im Büro.
Erklärt Wiebke Wagner, die Leiterin des Suchttherapiezentrums Hamburg. Wird ein Angestellter während der Arbeitszeit mit einer Fahne erwischt, muss er das Betriebsgelände sofort verlassen. Das Unternehmen kann ihn jedoch nicht einfach sich selbst überlassen.
Man darf den nicht alleine nach Hause schicken. Man muss gucken, wie kriegt man jemanden weg. Es gibt viele Unternehmen, die haben ein Abkommen mit einem Taxiunternehmen, dass sie wissen, derjenige muss nach Hause gebracht werden und er muss bis zur Haustür gebracht werden.
Möglichst schon am nächsten Tag sollte der Vorgesetzte mit dem betroffenen Mitarbeiter über den Vorfall sprechen.
Und in der Regel haben viele Große, hier in Hamburg zumindest, ich denke bundesweit, haben eine Dienstvereinbarung zur Sucht. Das heißt, dann gibt es einen Stufenplan, dann gibt es erstmal ein Gespräch, wo man damit konfrontiert und sagt, das darf nicht nochmal passieren. Wenn es nochmal passiert, beginnt ein Stufenplan, wo man sagt, wo auch angewiesen werden kann, du musst dir Hilfe holen, geh zumindest in eine Beratungsstelle. Und diese Stufen gehen immer weiter, bis es dann auch Abmahnung gibt und.
Fällt ein Mitarbeiter immer wieder mit einer Fahne auf und verweigert er die Hilfe, die sein Arbeitgeber anbietet, kann das Unternehmen ihm kündigen. Anders ist die Situation, wenn derjenige seine Sucht eingesteht.
Wir hier als Beratungsstelle, die wir den Betroffenen auch empfehlen, sagen sie, sie sind suchtkrank, weil dann greift das Hilfesystem. Wenn du sagst, du hast kein Problem mit einer Suchterkrankung, dann gibt es wegen Fehlmeistung Abmahnung, noch eine Abmahnung. Und dann kann ich ganz schnell kündigen. Wenn ich sage, ich bin suchtkrank, habe ich den Schutz von Krankheit. Das ist also, muss man dann auch manchmal den Leuten empfehlen, das zu sagen, wenn sie immer Angst haben, oh, verliere ich meinen Arbeitsplatz. Nee, in diesem Fall gibt es dann Sicherung.
Wer sein Alkoholproblem zugibt und etwas dagegen unternimmt, dem darf also nicht gekündigt werden. Vor 51 Jahren, am 18. Juni 1968, erkannte das Bundessozialgericht Alkoholsucht als Krankheit an und legte fest, dass Krankenkassen und Rentenversicherungsträger Entzugstherapien bezahlen müssen. Damals war es in vielen Unternehmen aller Branchen gang und gäbe, dass man gemeinsam trank, während der Arbeitszeit und häufig schon ab dem späten Vormittag. Um Suchtprävention und Aufklärung kümmerten sich die ersten deutschen Betriebe ab den 70er Jahren. Herübergeschwappt war die Debatte um Alkoholmissbrauch aus den USA. Dort waren Prävention und Entzug schon länger ein Thema, weil es nach der Prohibition in den 20er und 30er Jahren ein großes Alkoholproblem in der Mittelschicht gab. Ab Mitte der 70er bis Mitte der 90er Jahre liefen in vielen deutschen Unternehmen Aufklärungskampagnen. Auch im Straßenverkehr wurden die Alkoholkontrollen strenger. Wer betrunken vom Büro nach Hause fuhr, musste um seinen Führerschein bangen. Beides führte dazu, dass in Betrieben deutlich weniger getrunken wurde. Abgesehen vom Glas Sekt zum Einstand oder dem Feierabendbier ist Alkohol während der Arbeitszeit heute weitgehend verpönt.
Große Unternehmen haben heute häufig eigene Suchtberater oder Betriebsärzte, die Alkoholkranke an Beratungsstellen oder Kliniken vermitteln. Suchtberater Detlef Burkhardt erlebt oft, dass kleinen Betrieben das Wissen darüber fehlt, wie man einen mutmaßlich alkoholkranken Mitarbeiter auf seine Sucht anspricht. Für eine kleine Firma kann es auch existenzbedrohend sein, wenn ein Angestellter wegen einer Entzugstherapie für längere Zeit ausfällt.
Also nehmen wir mal 10-Mann-Betrieb, einen kleinen Handwerker. Nun ist da einer, fällt da einer aus. Und so eine Behandlung dauert gut mal ein Dreivierteljahr und sowas. Das geht gar nicht. Wie soll der Betrieb denn da weiterlaufen? Also die haben da große Probleme. Da hat sich interessanterweise vor vielen Jahren, auch schon hier in Schleswig-Holstein, der Handwerker-Suchtfonds gegründet. Da können diese kleinen Betriebe Mitglied werden und dann kriegen die eine Beratung, wenn die selber was merken, dass da was los ist. Und es wird dann auch organisiert, dass eine Ersatzarbeitskraft kommt, wenn denn tatsächlich einer in die Behandlung muss, damit der Betrieb nicht bankrott geht.
Bis sich ein Mitarbeiter in Behandlung begibt, dauert es aber häufig mehrere Jahre. Denn in vielen Fällen merken Kollegen und Vorgesetzte zwar, dass etwas nicht stimmt, rätseln dann aber lange, was los ist. Vlada Mettich weiß heute, dass es auch ihren Kollegen so ging.
Es ist aufgefallen, dass es mir nicht gut geht. Es ist aufgefallen, dass ich unsicher bin und traurig bin, aber es ist nicht aufgefallen, dass ich ein Alkoholprobleme habe.
Suchttherapeutin Wiebke Wagner beschreibt, welche Anzeichen auf ein Alkoholproblem hinweisen können.
Also es gibt Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten, so der Klassiker ist dieser Montag, der berühmte Montag, der nicht da ist. Es gibt aber auch viele, die plötzlich immer verschwunden sind, wo man sagt, wo ist ein Kollege sowieso, keiner findet den. Und dann ist er plötzlich wieder da und sagt, wieso, ich war doch die ganze Zeit hier. Bestimmte Kollegen müssen immer ganz pünktlich nach Hause, weil wenn man sagt, da ist eine Suchterkrankung hin, da müssen die nachtanken. Die trinken nicht auf der Arbeit, Aber sie schaffen es dann nicht, noch länger zu warten. Also noch eine Stunde länger oder eine halbe Stunde länger geht oft nicht, weil ich muss jetzt Alkohol haben. Jetzt kann ich nicht mehr. Und das sind oft Auffälligkeiten, wo man natürlich nicht gleich denkt, da ist eine Suchterkrankung, sondern naja gut, kann ein kleines Kind sein, kann sonst was für Verpflichtung sein, wo man nach Hause muss.
Dass Alkoholismus häufig lange nicht auffällt, liegt Wagners Ansicht nach auch daran, dass viele ein falsches Bild von Alkoholikern im Kopf haben.
Der Alkoholiker ist der am Bismarck-Denkmal oder an der Bahnhofstelle, die da stehen mit ihrem Dosenbier. Oder der Obdachlose. Aber es ist eben nicht der Chef und es ist auch nicht der Lehrer und es ist auch nicht der Pastor oder die Sozialarbeiterin oder wer auch immer, die ja jeden Tag zur Arbeit kommen, die ihren Job machen, die ihre Familie haben, die ihr Haus haben und regelmäßig in Urlaub fahren.
Vlada Mettich rät dazu, im Gespräch mit einem potenziell Suchtkranken genau auf Tonfall und Wortwahl zu achten.
Ich glaube, es ist so wichtig, nicht die Angst zu haben, dass man irgendwie einen Fehler macht, indem man es anspricht. Weil es ist ja auch so, der Ton macht die Musik. Und ich glaube, wenn man auf jemanden zugeht und sagt, ich mache mir Sorgen, eher Du-Botschaften vermeiden und sagen, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut. Und eher so die Hand reichen. Und ich glaube, auch wenn die andere Person erstmal nicht darauf reagiert oder negativ darauf reagiert, es wird was hängen bleiben.
Suchttherapeutin Wiebke Wagner hört immer wieder, dass viele sich nicht trauen, einen vermeintlich Suchtkranken anzusprechen, weil sie der Ansicht sind, wie viel Alkohol jemand trinkt, ist doch Privatsache. Aus ihrer Arbeit mit Suchtkranken weiß sie aber, dass sie sich insgeheim oft wünschen, dass jemand ihre Hilflosigkeit bemerkt, ohne sie gleich explizit auf eine mögliche Sucht anzusprechen. Erst kürzlich hat ein Klient sie gefragt,
warum hat denn nie einer was gesagt? Es hätte mir gefallen, also dass auch welche was merken. So hat man das Gefühl, keiner merkt was. Aber das ist auch etwas, was kränkt, dass keinem etwas auffällt. Weil eigentlich ist jemand ja in Not, der zu viel trinkt. Das macht man ja nicht, weil es so toll schmeckt.
Reiner Alkohol wird in Deutschland heute deutlich weniger getrunken als noch in den 80er Jahren. Damals waren es pro Person 15,1 Liter im Jahr. Heute sind es noch 9,6. Trotzdem entspricht das immer noch einer ganzen Badewanne voller alkoholischer Getränke, nämlich insgesamt 135,5 Liter Bier, Wein, Sekt und Spirituosen. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit laut OECD im oberen Drittel und gehört zu den sogenannten Hochkonsumentenländern. Riskant ist Alkoholkonsum übrigens viel schneller, als die meisten glauben. Männer sollten laut Weltgesundheitsorganisation an maximal 5 Tagen pro Woche nicht mehr als 24 Gramm reinen Alkohol zu sich nehmen.
Das entspricht einem halben Liter Bier oder einem Glas Wein, einem Glas Sekt oder 3 kleinen Schnäpsen.
Erklärt Suchttherapeutin Wiebke Wagner. Frauen können Alkohol unter anderem wegen eines fehlenden Leberenzyms schlechter abbauen und dürfen nur die Hälfte trinken, also maximal 12 Gramm reinen Alkohol am Tag.
Trotz großer Aufklärungskampagnen in den vergangenen Jahrzehnten scheint es für viele Firmen bis heute ein Tabu zu sein, über Alkoholmissbrauch im eigenen Betrieb zu sprechen. Als der Deutschlandfunk mehrere Unternehmen bittet, ihr entsprechendes Hilfsangebot zu schildern, meldet sich nur die Commerzbank zurück. Martin Junge, Leiter des Gesundheitsmanagements der Commerzbank, schreibt:
Das Wichtigste ist, dass weder Führungskraft noch Kollegen wegschauen. Es ist Aufgabe der Führungskraft, mit dem betroffenen Teammitglied zu sprechen. Dieses Gespräch sollte unbedingt in einer vertrauensvollen Atmosphäre stattfinden. Der Mitarbeiter muss sich dabei auch bewusst werden, dass ein weiteres Fehlverhalten Konsequenzen hat.
Darüber hinaus gibt es in der Commerzbank sogenannte betriebliche Suchtkrankenhelfer.
Das sind Kolleginnen und Kollegen, die aus eigener Erfahrung wissen, wie schwierig es ist, eine Sucht hinter sich zu lassen. Heute haben sie es geschafft und können anderen helfen.
Bei Vlada Mettich war es schließlich ihr Vater, der aussprach, was einige ihrer Freunde und ihre Familie schon vermutet hatten. Denn gegen Ende ihrer Sucht hatte Mettich tagsüber häufig auch im Beisein von Freunden oder Familie getrunken.
Und das war so der Moment, wo ich dachte, oh, endlich sagt's mal jemand. Und das war dann der Moment, an dem ich sagen konnte, das stimmt, ich hab ein Problem und ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Und es macht mir Angst.
Vlada Mettich ging zusammen mit ihrem Vater zum Arzt. Der half ihr dabei, einen Platz in einer Entzugsklinik zu finden. Nach einer 3-wöchigen körperlichen Entgiftung machte Mettich eine Langzeittherapie. Ihr Arbeitgeber, die Modelagentur, bekam davon nichts mit, da Mettich ihren Job kurz zuvor aufgegeben hatte. Sie sollte eine neue Aufgabe übernehmen, mit der sie nicht einverstanden war. Im März 2018 wurde sie nach fast 7 Monaten Therapie aus der Klinik entlassen. Heute, als trockene Alkoholikerin, ist Mettich der Ansicht, dass Alkohol in Unternehmen oft viel zu selbstverständlich dazugehört.
In der Kanzlei beispielsweise hatten wir oft irgendwie Verabschiedungen von irgendjemanden oder Geburtstage etc. Und da war das Glas Sekt präsent oder auch das Feierabendbier. Das würde es mir jetzt schwer machen. Und jetzt finde ich es eigentlich auch ein Stück weit absurd, dass überhaupt Alkohol auf Arbeit eine Rolle spielt. Es fällt ja mehr auf, nichts zu trinken, als zu trinken.
Über eine Dienstvereinbarung kann jedes Unternehmen Alkoholkonsum auf seinem Gelände untersagen. Ein generelles Alkoholverbot am Arbeitsplatz gibt es in Deutschland aber nicht. Auch wenn Suchtberatungsstellen und einzelne Ärzte dies immer mal wieder fordern. Die ehemalige Suchtbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Mechthild Diekmanns, erklärte dazu vor einigen Jahren auf einer Pressekonferenz, dass Alkohol in unserer Gesellschaft nun mal dazugehöre und aus unserem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken sei. Die aktuelle Drogenbeauftragte Marlene Mortler spricht auch eher in Allgemeinplätzen. Etwa zum Start der Aktionswoche Alkohol im Mai wurde sie zitiert mit den Worten:
Arbeiten und Alkohol, das passt nicht zusammen. Auch die Arbeitgeber sind hier gefragt. Schauen Sie genau hin, fragen Sie nach, kümmern Sie sich um Ihre Mitarbeiter.
Konkreter wollte Mortler nicht werden. Sie wechselt bald als Abgeordnete ins Europaparlament und gibt ihr Amt als Drogenbeauftragte ab. Dass es hierzulande kein flächendeckendes Alkoholverbot am Arbeitsplatz gibt, dürfte auch an der Macht der deutschen Alkohollobby liegen. Werbung für alkoholische Getränke läuft sogar zur besten Sendezeit.
Suchtberaterin Wiebke Wagner kann keine Berufsgruppe und auch sonst keine Statusgruppe nennen, die ihr als besonders abhängig auffällt. Mit einer Ausnahme. Sie beobachtet in letzter Zeit, dass vermehrt Angestellte aus Pflegeberufen in die Beratung kommen.
Da hatten wir in letzter Zeit, das kann ich jetzt auch nicht pauschal sagen, aber schon eine Zunahme, weil auch so eine Entwertung der Arbeit war, dass die Menschen gesagt haben, ich bin Altenpfleger geworden oder Krankenpfleger geworden, weil ich mich um die Menschen kümmern wollte. Da komme ich überhaupt nicht mehr zu. Das ist nur noch Fließbandarbeit und wir sind immer zu wenig und wir müssen alles gleichzeitig machen. Und das, was früher mal das ausgezeichnet hat, ich kann auch mal mit dem Patienten am Bett sprechen oder, das fällt alles weg. Und das hat schon auch zu einer Zunahme von Sucht, auch gerade in helfenden Berufen geführt.
Vlada Mettich sagt, dass sie seit ihrem Entzug und der anschließenden Therapie keinen Schluck Alkohol mehr getrunken hat, obwohl sie immer wieder Situationen erlebt, in denen sie leicht rückfällig werden könnte.
Ich hatte letztens die Situation, da wurde mir mehrmals etwas angeboten und dann sage ich ganz klar, ich bin abhängig. Ich bin trockene Alkoholikerin und ich werde nichts trinken. Und dann schläft erstmal das Gesicht ein. Und das finde ich aber auch tatsächlich manchmal irgendwie ein bisschen so interessant, ne? Weil das dann so der Moment ist, so, oh, jetzt bin ich aber, das tut mir jetzt aber leid, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dann macht es aber auch so komplett klar, weil dann muss ich mich nicht mehr erklären.
Das war der Hintergrund. Nicht bloß ein Schluck. Alkoholismus am Arbeitsplatz. Eine Sendung von Catalina Schröder. Redaktion Ulrike Winkelmann.